SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Raus aus dem Klimaabkommen. Präsident Trumps Ankündigung lässt niemanden kalt. Weder Frankreichs Präsidenten Macron.
Make our planet great again.
Noch Energieministerin Leuthard.
Sicher keine gute News, ist klar.
Doch die Wirtschaft werde dabei nicht mitmachen, ist sie überzeugt. Raubkunst in Schweizer Museen. Die neue Forschungsleiterin in Bern sucht die wahren Besitzer enteigneter Bilder. Detektivarbeit im Kunstbetrieb.
Die größte Herausforderung bei meiner Arbeit ist die Demut gegenüber dem Gegenstand und der Faktor Zeit.
Und vom Abenteurer zum CEO. André Lüthi hat als Chef des Reiseveranstalters Globetrotter seine Passion zum Beruf gemacht. Was andere Unternehmer von ihm lernen können, sagt er im Tagesgespräch vom Swiss Economic Forum um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Kopfschütteln, Stirnrunzeln, Unverständnis. So reagieren Wirtschaftsführer am Swiss Economic Forum auf die Ankündigung des amerikanischen Präsidenten, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Evelyn Kobler sprach am SEF in Interlaken mit Energieministerin Doris Leuthard und jenen CEOs, die tagtäglich mit der Energiebranche zu tun haben.
Kopfschütteln, Konsternation, Enttäuschung. Die Vertreter der Schweizer Wirtschaft sind weniger erfreut über den Entscheid der USA. Bundespräsidentin und Energieministerin Doris Leuthard warnte gestern noch vor dem offiziellen Entscheid Präsident Trumps, dass schon bald erste Auswirkungen sichtbar werden könnten.
Vor allem wird man es relativ schnell merken, weil er kann auch den Finanzhahnen zudrehen. Und die Amerikaner sind in vielen Fonds, Green Climate Fund zum Beispiel, auch der größte Geldgeber. Und das wäre dann wiederum für die Entwicklungsstaaten ziemlich schwierig, weil die sind angewiesen auf diese Gelder.
Gleichzeitig gab Leuthard aber auch Entwarnung.
Von der Wirtschaft her, von der Wissenschaft her, Technologie mache ich mir keine großen Sorgen, weil die sind ganz woanders als Präsident Trump. Die werden sich nicht einschränken lassen. Texas, ein öliges Land, ist einer der Marktleader in solchen Technologien. Kalifornien sind schon lange viel weiter. Das wird an deren Philosophie nichts ändern.
Ähnlich sieht das Peter Pauli. Er hat jahrelang den Solarhersteller Meyer Burger geleitet und kennt die Energiebranche aus dem FF.
Lokal, also im inneramerikanischen Markt, gehe ich nicht von Riesenänderungen, also sofortigen Änderungen aus, weil da die States viele Programme fahren, die sie auch weiterziehen werden. Kalifornien, Arizona, da sind Programme am Laufen, die drücken die durch.
Nicht nur US-Staaten dürfen an ihren Klimaprojekten festhalten, auch zahlreiche US-Konzerne haben bereits reagiert und öffentlich beteuert, dass sie an ihren Klimazielen trotz allem festhalten wollen. Dazu gehört beispielsweise Apple. Aber auch die Chefs von Tesla, Walt Disney, Goldman Sachs oder General Electric haben Trumps Entscheid öffentlich scharf kritisiert. Ein großer Teil der amerikanischen Privatwirtschaft will offenbar nicht einfach die eigenen Klimaprojekte stoppen, sondern fortfahren wie bisher. Anders sieht es außerhalb der USA aus, in der Politik. Hier erwartet der Solarmarktexperte Peter Pauli sehr wohl Veränderungen.
Das wird eine Verlagerung geben der Technologie, der Aktivitäten nach China, die ja das eh schon als Programm aufgesetzt haben. Und damit werden erneuerbare Energien vermehrt aus dem chinesischen oder asiatischen Raum kommen und noch weniger aus dem westlichen amerikanischen Bereich.
ABB-Verwaltungsratspräsident Peter Voser bedauert den Entscheid der USA ebenfalls, auch wenn es für seinen Konzern, die ABB, nicht relevant ist, ob der Strom in Amerika aus fossilen oder aus erneuerbaren Quellen kommt. Denn Transformatoren oder Leitungen braucht es so oder so. Entsprechend spekuliert Voser darauf, dass ABB so oder so bei großen Infrastrukturprojekten in den USA mitmischen kann. Voser erwartet und hofft persönlich, dass nun andere Länder die Führerschaft in internationalen Klimafragen übernehmen werden. Auf die Frage, ob diese Rolle China übernehmen könnte, sagt er:
Ich glaube nicht, dass es eine Nation sein wird. Ich glaube, es wird ein Zusammenschluss von Nationen sein. Ich glaube auch, dass die EU mit ihrer Vorreiterrolle eine große Rolle spielen wird. Und ich glaube, China oder Länder wie Japan werden sich dem anschließen.
Ob es so kommt oder ob der Entscheid der USA nicht viel mehr Klimaskeptikern Auftrieb geben wird, wird sich wohl erst allmählich herauskristallisieren.
Evelyn Kobler. Bleibt die Frage, Wie gravierend ist der Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen fürs Klima selbst? Diese Frage geht an den renommierten Klimaforscher der Universität Bern, an Thomas Stocker.
Nun, dieser Akt der globalen Verantwortungslosigkeit macht das Erreichen des Klimaziels 2 Grad Celsius natürlich sehr viel ehrgeiziger, als es bereits jetzt schon ist.
US-Unternehmen kritisieren ja ihre Regierung, wir haben es vorhin gehört im Bericht. Wie groß ist denn die Chance, dass sie sich trotzdem an die Vorgaben aus dem Klimavertrag halten, obwohl die Regierung sagt, sie trete aus?
Nun, es gibt zwei Elemente. Die fehlende Führerschaft der Bundesregierung macht das Implementieren durch diese Firmen natürlich etwas schwieriger. Der zweite Punkt ist, dass es natürlich auch die Bundesstaaten gibt, die zum Teil bereits sehr weit fortgeschritten sind mit Klimaschutz. Denken wir an Kalifornien. Ich hoffe, dass diese Anstrengungen im unverminderten Maß weitergehen in Amerika.
Es ist wahrscheinlich auch im Interesse der amerikanischen Firmen, dass sie das tun im internationalen Wettbewerb.
Ist auf jeden Fall die große Chance für die nächsten Jahrzehnte, hier an dieser Transformation teilzuhaben. Und wenn jemand sagt «America first», dann will man da dabei sein, wie das diese Firmen ja auch deklariert haben. Was Trump entschieden hat, ist eher «America behind».
Die USA waren bis Ende der Amtszeit von Barack Obama eh nicht wirklich unter den Klimaschützern. Das muss man ja auch sagen.
Das ist richtig. Die USA hat den größten Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 weltweit. Sie sind der zweitgrößte Emittent nach China von CO2 als Land und haben einen riesigen Aufholbedarf bezüglich der Infrastruktur. Ich habe mir ursprünglich Hoffnung gemacht, als Präsident Trump angekündigt hat, die Infrastruktur zu verbessern, dass das Teil des Plans ist. Aber es ist klar, er hat andere Pläne gehabt.
Der größte Emittent, Sie haben das gesagt, ist China. Was ist in dieser Situation von China zu erwarten? Also machen die Chinesen jetzt wirklich mehr fürs Klima, weil die USA draußen sind?
Ich bin überzeugt, dass China hier die Gelegenheit wahrnehmen wird, sich auch als Führerschaft zu präsentieren. Führerschaft, die globale Verantwortung übernimmt. Sie ist im Interesse des eigenen Landes auf der einen Seite bezüglich der industriellen Entwicklung in erneuerbare Energien. Aber andererseits hat China natürlich auch ein großes Umweltproblem, das gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Und diese beiden Dinge zu kombinieren, ist eine große Chance für China, aber auch für Europa, das ja bereits deklariert hat, dass Nachverhandlungen, wie sie von Präsident Trump erhofft werden, nicht in Frage kommen.
Sie haben gesagt, China ist der größte Emittent nach den USA. Wenn jetzt China wirklich groß einsteigt in den Klimaschutz, könnte das gesamthaft für das Pariser Klimaabkommen positiver sein, als wenn Amerika dabei geblieben wäre?
Jedes verstärkte Engagement ist positiv zur Erreichung der Klimaziele. Es könnte durchaus sein, dass sich eine neue Dynamik entwickelt, wo ehrgeizigere Ziele gesteckt werden von den einzelnen Ländern, weil sie erkannt haben, dass darin eine große wirtschaftliche Chance steckt.
Zum Schluss noch, was erwarten Sie eigentlich von den anderen Schwellenländern?
Nun, die Entwicklungsländer sind gefordert, allen voran natürlich Indien mit seiner großen Bevölkerungszahl. Es ist dort zu hoffen, dass Indien auf dezentralisierte Energiesysteme setzt, dass dort auch die erneuerbaren Energien Fuß fassen. Ist natürlich ein Land, wo technologisch die Innovation noch schwieriger ist als in China. Ein anderes politisches System. Aber auch Indien hat deklariert, dass sie an dieser Entwicklung teilhaben wollen.
Von dem her zusammengefasst gesagt, nicht nur ein schwarzer Tag fürs Klima aus Ihren Augen.
Ich denke, wenn eine der wichtigsten Nationen auf diesem Globus sich von der globalen Verantwortung, von der historischen Verantwortung auch für den Klimawandel verabschiedet, in diesen Worten, die wir gehört haben, dann ist das ein sehr trauriger Tag.
Sagt der Klimaforscher Thomas Stocker, der seit 19 Jahren im Weltklimarat tätig ist. Und damit zu den weiteren Meldungen des Mittags mit Maybrit Horlacher.
Am EU-China-Gipfel in Brüssel hat Jean-Claude Juncker Gleichbehandlung für Unternehmen gefordert. Firmen aus der Europäischen Union müssten in China dieselben Voraussetzungen vorfinden wie chinesische in Europa, sagte der Präsident der EU-Kommission. In einer Umfrage im letzten Jahr hätte sich rund die Hälfte der europäischen Firmen über schwierigere Bedingungen in China beklagt, so Juncker. Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang betonte seinerseits, fairer Handel und freier Handel gingen Hand in Hand. China öffne sich Schritt für Schritt und wolle die Bedingungen für ausländische Unternehmen verbessern. Sowohl die EU als auch China bekräftigten zudem erneut, den Weltklimavertrag auch ohne die USA umsetzen zu wollen. Der Bund will sich besser auf schwerwiegende Atomunfälle vorbereiten. Bei der Planung soll künftig von schlimmeren Szenarien ausgegangen werden, heißt es in einer Mitteilung. Zum Beispiel von mehr freigesetzter Radioaktivität und davon, dass Großräumige evakuiert werden müsste. Der Bundesrat hat dazu die Vernehmlassung eröffnet. Der Bundesrat spricht sich für eine Reform des sogenannten Dublin-Systems aus. Gemäß dem Dublin-Abkommen muss ein Asylverfahren in dem Staat abgewickelt werden, in dem ein Migrant zum ersten Mal registriert wurde. Dieses System müsse weiterentwickelt werden, hält der Bundesrat nun in einem Bericht fest. Die Schweiz setze sich bereits seit einigen Jahren für einen europäischen Verteilschlüssel ein, wonach Migrantinnen und Migranten proportional auf alle Dublin-Staaten verteilt würden. Als kaum umsetzbar erachtet der Bundesrat hingegen die Idee, dass man auch Asylzentren außerhalb Europas, also zum Beispiel in Libyen, betreiben könnte. Ab nächstem Jahr sind alle Unternehmen, die insgesamt mehr als 100'000 Franken Umsatz machen, in der Schweiz mehrwertsteuerpflichtig. Dies gilt, im Gegensatz zu heute, auch für Firmen, die hierzulande weniger als 100'000 Franken umsetzen. Entscheidend ist neu der Gesamtumsatz, also auch jener im Ausland. Der Bundesrat hat beschlossen, das entsprechend geänderte Mehrwertsteuergesetz auf 2018 in Kraft zu setzen. Damit will der Bund vor allem erreichen, dass Schweizer Unternehmen in Grenznähe keinen Wettbewerbsnachteil haben gegenüber der ausländischen Konkurrenz. Die Post überprüft bei 16 Poststellen im Kanton Luzern, ob sie diese schließen will. Betroffen sind nicht nur Filialen auf dem Land, sondern auch 5 Poststellen in der Stadt Luzern. Ersatzlose Schließungen werde es aber keine geben, schreibt die Post. In Betracht kämen Alternativen wie Aufgabe- und Abholstellen, Hausservice oder Automaten. In den letzten Wochen hat die Post bereits Überprüfungen von Dutzenden Poststellen in anderen Kantonen wie Zürich, Neuenburg oder Bern angekündigt. In Südsudan sind 15 Kinder gestorben, nachdem bei Masernimpfungen gepfuscht wurde. Rund 300 Menschen waren in einem abgelegenen Dorf geimpft worden, allesamt mit derselben Spritze. Wie die Weltgesundheitsorganisation WHO meldet, führte dies bei manchen der Geimpften zu schweren Blutvergiftungen. Die örtlichen Impfverantwortlichen seien zuvor von der WHO geschult worden. Warum sie sich nicht an die Vorschriften gehalten haben, werde nun geprüft. Der frühere deutsche Bundespräsident Horst Köhler wird UNO-Sonderbotschafter für den Westsahara-Konflikt. Marokkos Regierung hat diesem Vorschlag der UNO zugestimmt, wie der Radiosender Deutschlandfunk meldet. In der Westsahara, die größtenteils von Marokko kontrolliert wird, kämpft die Rebellenbewegung Polisario für Autonomie. Köhler soll in diesem Konflikt vermitteln. Das Wetter. Heute ist es zuerst noch ziemlich sonnig, dann bilden sich wieder Schauer und Gewitter. Auch morgen scheint zunächst die Sonne, dann gibt es neue Gewitter. Im Tessin ist es bis morgen Abend ziemlich sonnig mit lokalen Gewittern. In der ganzen Schweiz ist es schwül bei 27 Grad.
Mit viel Bewegung geht's weiter im Rendezvous. In Asien wird massiv aufgerüstet, bei der Marine. Auf neue chinesische Kriegsschiffe folgen indische, thailändische, australische und so weiter. Im St. Galler Kunstmuseum wird geforscht, in Archiven gewühlt, telefoniert. Alles um die Frage zu beantworten, hängen bei uns Bilder, die jüdischen Familien weggenommen worden sind. Und in St. Gallen springen Pferde mit ihren Reitern über Hürden. Immer mehr solche Turniere im Hochleistungspferdesport überfordern nicht nur die Tiere. Wenn in jüngster Zeit von Aufrüstung die Rede war, ging es meist um Kampfflugzeuge, Drohnen oder Raketen. Doch nun, auf einmal, hat wieder die Marine Oberwasser, vor allem in Asien. Angeführt von China dreht sich dort eine Aufrüstungsspirale zur See. Bis 2030 werden im asiatisch-pazifischen Raum nicht weniger als 800 neue Kriegsschiffe zu Wasser gelassen. Das kostet nicht nur Hunderte von Milliarden, es erzeugt auch Spannungen. Auch am Asiensicherheitsgipfel in Singapur. Von dort berichtet Fredrik Steiger.
Die Begeisterung war gewaltig, als im April Chinas erster selbstgebauter Flugzeugträger mit zig Dutzend roten Flaggen geschmückt vom Stapel lief. Zuvor besaß das Regime bloß einen hochbetagten Träger aus sowjetischer Fertigung. Von einem gigantischen Schiff sprach nun der Reporter im englischsprachigen Staatsfernsehen. China wird damit zur Seegroßmacht mit Ambitionen weit über seine Küstengewässer hinaus. Flugzeugträger dienen keineswegs der Landesverteidigung. Sie sind, neben der Atombombe, das Symbol für militärische Macht. China ist deshalb für seine Marine nichts zu schade. Zig Milliarden fließen. Bei Zusammenstößen auf See könnte China inzwischen selbst gegenüber den USA, der noch immer dominierenden Macht im Pazifik, die Oberhand behalten, glaubt der Marineexperte Christian Lemierre vom Londoner Institut für strategische Studien IISS.
These naval clashes, for instance, have a habit of happening in a very defined location, discrete location, a very short period of time, and it will be difficult for the US to.
Peking argumentiert, man müsse notfalls die Millionen auch in Krisenländern tätigen Bürger schützen und evakuieren, sagt Jonas Parello-Plessner, Autor einer Studie zur chinesischen Aufrüstung. Tatsächlich gab es solche Evakuierungen, etwa im Jemen oder in Libyen. Die wichtigste Rechtfertigung ist aber die Sicherung von Handelsrouten. Damit will man sagen, was wir tun, ist rein defensiv motiviert. Tatsächlich werden vor den Küsten Nordost- und Südostasiens mehr Industriegüter transportiert als sonst wo in der Welt. Dennoch ist offenkundig, es geht auch um strategische Ambitionen. Angetrieben von China zögern nun die umliegenden Länder nach, sagt Christian Lemierre.
China's growth and China's assertiveness has led to the implementation of what Edward looked like a logical strategy.
Man müsse reagieren auf die Aufrüstung ringsherum, sagt Manohar Parikar, bis vor kurzem Indiens Verteidigungsminister.
We are confronted with a new challenge. A broad look at trends in the region suggests that countries in the Asia-Pacific.
Weshalb die Marine sich nun unter anderem auch einen selber hergestellten Flugzeugträger zulegte. Rahul Roy Choudhury vom IISS erklärt, die Inder seien besorgt über Chinas Forschheit.
There is concern over Chinese assertiveness in the region, a sense that Chinese submarine.
Es irritiere, dass sich die chinesische Marine immer stärker auch im Indischen Ozean tummle. Japan wiederum besitzt seit kurzem einen vierten Helikopterträger, auf dem nach ein paar baulichen Anpassungen ebenfalls Jets landen könnten. Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Thailand, Vietnam, Südkorea, Singapur oder Australien, alle blähen ihre Kriegsmarine auf. Im Inselreich Indonesien gab Präsident Joko Widodo gar die Losung aus, man wolle zur Seemacht werden. Seit Jahrzehnten war der militärische Wettbewerb nie so erbittert wie jetzt, sagt Lemierre.
There is a far greater level of military competition, direct military competition between the various states than has existed.
Im ostasiatischen Raum, so hieß es dieser Tage auf der Rüstungsmesse IMDEX in Singapur, wachsen die Marinebudgets bis 2020 um sagenhafte 60%. Bis zum Jahr 2030 soll es dort mehr als 800 neue Kriegsschiffe geben. Reichlich viel ging es tatsächlich nur um den Schutz von Wasserstraßen vor Terroristen und Piraten. Gefährlich findet das Simon Wesemann vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI.
A lot of the long-range systems are of course worrying because they give the potential to go beyond your national borders. Basically,
weitreichende Waffensysteme wie Schiffe und U-Boote erlaubten immer mehr asiatischen Ländern, fernab von ihren Grenzen militärisch aktiv zu werden, bis hin zu Angriffen auf benachbarte und noch weit entlegenere Staaten. Die eigene Macht in die Ferne projizieren, das ist das Ziel und es ist bedrohlich.
Sie hören Rendezvous, es ist 12:01. Wertvolle Gemälde haben oft bewegte Geschichten. So wurden besonders vor und während dem Zweiten Weltkrieg Bilder ihren jüdischen Besitzern weggenommen. Dafür, dass die Nachkommen die Bilder wieder zurückbekommen, sorgt die sogenannte Provenienzforschung. Es ist richtige Detektivarbeit, in der Kunsthistoriker der Geschichte von Gemälden und Skulpturen nachspüren. In der Schweiz hilft der Bund mit, diese Provenienzforschung zu finanzieren. Auch das Kunstmuseum St. Gallen hat dafür Geld bekommen. 700 Werke nimmt das Museum unter die Lupe und ist schon fündig geworden. Über Raubkunst in St. Gallen berichtet Michael Breu.
Das Bild hängt im Kunstmuseum St. Gallen. Thunersee mit Stockhornkette. In dunkelblauer Farbe erhebt sich das Stockhorn über dem Thunersee. Die Felswände sind schraffiert, die Konturen sind mit dickem Pinselstrich gezogen, der Himmel leuchtet in einem Gelb-Weiß. Ferdinand Hodler hat das Bild 1913 gemalt. Es ist in Akkordarbeit entstanden. Gleich 20 Bilder tragen den gleichen Titel. Eines davon hängt im Kunstmuseum St. Gallen, eine Leihgabe eines ehemaligen Regierungsrates. Doch der Besitz ist umstritten. Seit 15 Jahren fordern die Hinterbliebenen des industriellen Max Silberberg das Bild zurück. Es sei 1935 zwangsenteignet worden. Der Jude Max Silberberg wurde später von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Handelt es sich tatsächlich um das besagte Bild? Der Kurator und Kunsthistoriker Matthias Wohlgemuth beugt sich über das Ölgemälde. Mit einer Lupe betrachtet er jedes Detail und vergleicht es mit einer Fotografie aus einem Auktionskatalog.
Man hat die Möglichkeit, eine Signatur quasi graphologisch genau zu vergleichen, zum Beispiel in der Vergrößerung zu erkennen, wie sich beim Aufbringen mit dem Pinsel der Signatur ein Pinselhaar abspreizt und dann den betreffenden Buchstaben ein unscharfes Aussehen verleiht.
Aber nicht nur diese graphologische Analyse wird eingesetzt, um die Herkunft des Bildes zu ermitteln. Auf dem Schreibtisch von Matthias Wohlgemuth türmen sich alte Briefe und Quittungen. In Detektivarbeit rekonstruiert er, wer das Bild in den letzten 100 Jahren besaß.
Es geht darum, Puzzleteile so zusammenzusetzen, dass eine eindeutige Identifikation eines bestimmten Objektes möglich ist.
Und diese eindeutige Identifikation gelingt. Das gesuchte Bild hängt heute im Kunstmuseum St. Gallen.
Wir müssen zum Schluss kommen, das ist unsere Stockhorn-Fassung. Eindeutig.
Und auch die Geschichte des Bildes Thunersee mit Stockhornkette lässt sich nachzeichnen. Mehrmals wurde es in Auktionshäusern verkauft. 1985 kam es in den Besitz des ehemaligen St. Galler Regierungsrates Simon Frick, der von der Zwangsversteigerung allerdings nichts wusste und der es später als Leihgabe dem Kunstmuseum St. Gallen überließ. Nun suchen die Verantwortlichen des Museums mit den Hinterbliebenen von Max Silberberg nach einer einvernehmlichen Lösung.
St. Gallen war im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Drehscheibe für den Handel mit enteigneten Bildern und Skulpturen. Aber auch andere Schweizer Museen sind sensibilisiert und fragen sich, kennen wir wirklich alle früheren Besitzer der Kunstwerke? Gestern fand eine Tagung zur Provenienzforschung in Bern statt, denn in Bern, genau im Kunstmuseum Bern, wartet die größte Arbeit für die Provenienzforscher mit der Schenkung der Gurlitz-Sammlung. Nicola Doll ist die neue Leiterin dieser Forschung in Bern. Sie hat vor 2 Wochen mit ihrer Arbeit begonnen. Ich habe sie gefragt, wann wird ein Bild überhaupt untersucht? Wann ist es quasi verdächtig?
Ein Bild ist verdächtig, wenn wie eine Lücke in der Provenienz auftaucht. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt eben nicht klar ist, wo sich das Werk befunden hat. In einem Zeitraum von 1933 bis 1945 ist das eben besonders heikel. Und die Provenienzlücke in diesem Zeitraum ist meistens eben schon ein Anlass für die Recherche.
Sie arbeiten jetzt in Bern. Gibt es da auch einen Austausch mit anderen Kunstmuseen in der Schweiz, zum Beispiel mit St. Gallen?
Ich bin jetzt seit 2 Wochen in der Schweiz und bevor ich hier angefangen habe, gab es Kontakt zwischen den Schweizer Museen, die jetzt mit Provenienzforschungsfragen betroffen sind. Dieses Treffen fand im Januar statt und zu meinen Aufgaben gehört es auch, diesen Kontakt eben zu intensivieren. Und mit den Kollegen vom Museum St. Gallen, das Sie angesprochen haben, stehe ich in Kontakt.
Wenn jetzt, wie im Bericht gehört, bei einem Bild klar ist, dass es sich um Raubkunst handelt, was macht man dann?
Wenn es sich herausstellt, dass ein Werk unter einem Raubkunstverdacht steht, dann ist der Konsens in den Schweizer Museen, die sich getroffen haben, dass wir eine proaktive Recherche durchführen. Das heißt, wir warten nicht darauf, dass sich ein möglicher ehemaliger Eigentümer oder Erben dieses melden, sondern wir gehen die Recherche an und veröffentlichen unsere Ergebnisse.
Und was geschieht, wenn jetzt eine Familie ins Museum kommt und ein Bild erkannt hat? Dann kommt die Untersuchung und es wird festgestellt, ja, das ist das Bild. Also der Eigentümer, der ursprüngliche Eigentümer ist klar, was ist dann?
Wir versuchen, die Provenienzkette darzustellen und eben diese nachvollziehbar zu machen. Diese Ergebnisse übergeben wir dann in einem nächsten Schritt zunächst der Museumsleitung, die mit diesem Fall sich auseinandersetzt. um eine. Und das ist die Formulierung aus den Washington Principles von 1998, gerechte und faire Lösung herbeizuführen.
Das heißt, im Normalfall geht man das Bild zurück oder nicht?
Da gibt es unterschiedliche Wege. In vielen Fällen wird das Bild an die Familie restituiert.
Wie groß ist denn das Problem der Raubkunst in der Schweiz?
Im Unterschied zu Deutschland ist in der Schweiz die Lage etwas anders. Also es gibt weniger Raubkunstfälle als zum Beispiel in deutschen Museen. Aber da eine Provenienzrecherche niemals endgültig abgeschlossen ist, weil man nie weiß, ob man alle relevanten Dokumente und Informationen zusammengetragen hat, besteht eigentlich immer die Möglichkeit, dass ein solcher Fall nochmal auftaucht.
Was ist eigentlich die größte Herausforderung bei Ihrer Arbeit?
Die größte Herausforderung bei meiner Arbeit hier am Kunstmuseum Bern nach 2 Wochen ist, erstmal den Überblick gewinnen, sämtliche Informationen zusammenzuführen von Vorarbeiten, die bis jetzt gelaufen sind. Und bei der Provenienzforschung allgemein ist es die Demut und gegenüber dem Gegenstand und der Faktor Zeit, den man nicht kalkulieren kann. Einige Kolleginnen, das war heute Thema auf der Tagung, forschen zum Beispiel seit 7 Jahren an einem Werk. Das ist eine sehr lange Zeit und Sie sehen eben auch, man braucht eben eine gewisse Hingabe an das Thema und eben auch Ausdauer.
Sagt Nicola Doll, Leiterin der Provenienzforschung in Bern. Heute Nachmittag findet am CSIO in St. Gallen der Nationenpreis statt. Die Nationenpreisserie ist nur eine im Pferdenspitzensport. Es gibt noch die Grand Slam-Serie, den Weltcup oder die Global Champions Tour. 2000 Spitzenturniere pro Jahr. Nicht nur die Zuschauerinnen und Zuschauer verlieren da den Überblick, auch die Reiter und die Pferde sind damit überfordert. Michelle Schönbächler.
Immer mehr Reiter, immer mehr Geld, immer mehr Serien. Selbst für viele Reiter ist die Anzahl von Serien zu groß. Stellvertretend sagt der Schweizer Olympiasieger Steve Gerda.
Viel zu kompliziert und leider sind viele von diesen Serien nicht für den Sport gemacht, sondern fürs Geld.
Es fehlt die Exklusivität im Serienwirrwarr. Die Schweizer Kaderreiterin Christina Lieber beobachtet die Entwicklung als Präsidentin des Jumping Riders Club, der Reitervereinigung, genau.
Ich habe noch nicht das Geheimrezept, aber im Moment ist wirklich ein bisschen durcheinander. Und das kann ich verstehen, dass es von außen nicht ganz durchzublicken ist.
Viele Serien, viele Turniere, die Reiter, sie müssen sich entscheiden. Und die Spitzenpferde brauchen ja auch mal eine Pause. In den letzten 30 Jahren stieg die Zahl von Springsportveranstaltungen auf höchstem Niveau von rund 300 pro Jahr auf 2000. John Roach, Springsportdirektor der FAI, verteidigt die Expansionslust des Weltverbandes.
Es ist gut, dass es so viele Turniere gibt, weil es den Reitern die großartige Möglichkeit schafft, auf höchstem Niveau zu starten und der Sport entwickelt sich dadurch auf der ganzen Welt weiter.
Und so gibt es immer mehr Turniere in Ländern, in denen der Springsport keine Tradition hat und die auch die traditionellen Turniere wie unlängst den CC Zürich verdrängen. Und dann gibt es die sogenannten Paycards, Startplätze, die erkauft werden können. Der Preis wird nach Angebot und Nachfrage ausgehandelt. Geld wird wichtiger als der Sport. Der Weltverband akzeptiert. Die arrivierten Reiter, sie kritisieren.
Vom Weltreiterverband habe ich mir viel mehr erhofft und ich erwarte auch viel mehr. Weil sie haben eigentlich alles in der Hand, um sowas zu regeln.
Startgeld für Athleten heißt auch, die Bezahlenden können auf höchstem Niveau mitreiten. Ist der Pferdesport in 10 Jahren nur noch für Reiche?
No, absolutely not. Nein, sicher nicht. Die Entwicklung des Pferdesportes geht weiter. Und das Schöne am Pferdesport ist, dass der Reiter auf jedem Level starten kann. Er ist offen für alle, ob man sehr reich ist oder ein bisschen weniger reich.
Very rich or less rich,
sagt John Roach. Die Entwicklung im Pferdesport, die auch ein Problem darstellen kann. Olympiasieger Steve Gerda äußert sich dezidiert und glaubt, man muss
ziemlich räumen in sich und neue, bessere Leute dabei bringen, die wirklich für den Sport kämpfen und nicht nur für die eigenen Interessen.
Es wäre zu wünschen, dass die Entwicklung des Sportes zusammen mit den wichtigsten Komponenten, den Reitern unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Pferde vonstatten geht.
Michel Schönbechler. Der traditionelle Nationenpreis beginnt übrigens um 14.30 Uhr und wird auf SRF Info übertragen. Gleich ist es eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch vom Swiss Economic Forum mit einem nicht ganz konventionellen, aber trotzdem erfolgreichen Unternehmer. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Maybrit Horlacher.
Am EU-China-Gipfel in Brüssel hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Gleichbehandlung für europäische Unternehmen in China gefordert. Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang betonte, China wolle die Bedingungen für ausländische Unternehmen verbessern. Der Bund will sich besser auf schwerwiegende Atomunfälle vorbereiten. Bei der Planung soll künftig von schlimmeren Szenarien ausgegangen werden, zum Beispiel von mehr freigesetzter Radioaktivität. Auch zu seiner Abrüstungspolitik hat sich der Bundesrat geäußert. Laut einem 50-seitigen Bericht unterstützt die Schweiz unter anderem die Aufklärung der Chemiewaffeneinsätze in Syrien. Und sie setzt sich für bessere Abrüstungskontrollen ein.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.